Christine Brückner, Kasseler Ehrenbürgerin, eine sehr erfolgreiche Schriftstellerin, die hier 3 Jahrzehnte in Kassel gelebt hat und auch schon als Jugendliche und junge Frau ein weiteres Jahrzehnt. Christine Brückner hat hier im Kasseler Auerfeld in einem kleinen Häuschen gelebt, zusammen mit ihrem Mann und Schriftstellerkollegen Otto Heinrich Kühner ab Mitte der 60er Jahre bis zu ihrem Tod im Jahre 96. Sie ist wie ihr Mann 1921 in einem Pfarrhaus geboren und hat ein großes Prosawerk hinterlassen. Zu diesem Werk gehören autobiografische Erinnerungen und Aufzeichnungen, auch solche, die Stadt Kassel und ihr Lebensumfeld betreffend. Die habe ich mal zusammengestellt zum Buch Ständiger Wohnsitz, Kasseler Notizen. Christine Brückner als Autorin von Texten, die sie zwischen 1960 und 92 geschrieben hat und ja, die ihr Wohnhaus, ihre Zimmer, den Garten, das Kasseler Auefeld, die Stadt mit ihren Parks und die Umgebung zeichnen über diese Jahrzehnte hinweg, also auch ein interessantes Panorama, auch eine literarische Chronik der Stadt aus dieser Zeit. Und daraus habe ich jetzt einen Text ausgewählt, den ich persönlich auch besonders mag, schon allein seines Titels wegen. Die Schamzone einer Stadt. Basiert auf einem Sonntagsspaziergang mit Kühner von der Damaschke-Brücke Richtung Neue Mühle und Bergshausen, Überquerung der Fulda und zurück. Und was da im Jahr 74 gesehen und beschrieben und aufgeschrieben wurde, können Sie jetzt einmal mit Ihrer Kenntnis dieser Gegend abgleichen. Vielleicht auch nochmal im Anschluss auf diese Erzählung entlang spazieren. Und Sie werden feststellen, es ist noch etliches so, wie damals beschrieben. Die Schamzone einer Stadt. 10 Minuten von unserem Haus entfernt hat uns ein hessischer Landgraf nach französischem Muster einen Park anlegen lassen. Einer seiner Nachfolger hat ihn zu einem englischen Naturpark umgestalten lassen und ihm seinen Namen gegeben, Karlsaue. Noch im 19. Jahrhundert war der Park größer als das Stadtgebiet von Kassel, aber sein Betreten war nur reputierlichen Bürgersleuten gestattet. Auch heute spielt und lagert der Bürger nicht einmal dort, wo er es dürfte. Er tut, was die Parkordnung befiehlt. Er schont seine Anlagen, führt seinen Hund an der Leine, reitet nicht, geht keiner gewerblichen Tätigkeit nach, fährt allenfalls auf rechten Pfaden des Kreislaufs wegen Rad. Er darf sich auf den Kieswegen ergehen, darf auch die Schwäne und Enten auf den Seen- und Wassergräben füttern. 100-jähriger Baumbestand, schön geführte Alleen. Den Grundriss einer Leier haben uns erst die Luftaufnahmen der Fotografen offenbart. Ästhetik der Landschaft, Harmonie, auf den Rasenflächen lustwandeln Pfauen höfischer Abstammung und machen ihren jahrhundertealten Aggressionen durch Schreie Luft. Wo die Schonzone des Parks endet, wird aus dem reputierlichen Bürger der Mensch. Hier darf er sein, hier geht er seinen Neigungen nach, rudert, angelt, gärtnert, wäscht sein Auto, hier spielt er Tennis, hier hat er sein Fußballstadion, hier spielt sich der Kasseler Sportverein in die zweite Bundesliga Süd hinein und wieder heraus. Weder Mauer noch Hecke sind nötig, um die beiden Zonen voneinander abzugrenzen. Die Trennung besorgt eine Ausfallstraße, an der blaue Schilder auf die nahen Autobahnanschlussstellen hinweisen. Jenseits dieser Straße beginnt eine neue Zone, für Fußgänger so ungeeignet wie für Wanderer. Sie wird von Bundesstraßen erster und zweiter Ordnung und von der Autobahn begrenzt, von der Fulda durchflossen, einer Bahnlinie überquert. Ein Niemandsland, ein Allerweltsland, eine verschwiegene Gegend, in keinem Bildband und in keinem Prospekt erwähnt. Wenn in der Kasseler Tageszeitung davon die Rede ist, dann im Zusammenhang mit städtischen Planungen. Industriegelände, Freizeitgelände, eine Übergangszone den raschen Veränderungen unterworfen. Wir kommen an einem Ausstellungsgelände vorüber, dann an einem Sportgelände, dann am Turnierplatz des Kurhessischen Reit- und Fahrvereins e.V., auf dem im jeden Mai Turniere geritten werden, hohe Hecken und hohe Hürden. Anschließend ebenfalls eingezäunt das Areal des Kleingartenvereins Auerfeld e.V., Spekulationsobjekt der Stadtplaner, leidenschaftlich von den Kleingärtnern verteidigt. Vor dem Tor ein Warnschild, hier wurde vorsorglich Rattengift gelegt. Die Gartenhäuschen winterfest gemacht, die Pumpen mit Stroh umwickelt, die Badewannen, in denen sich im Sommer Regenwasser in Gießwasser verwandelt, umgestülpt, die hochstämmigen Rosen mit Schutzhauben versehen, die Beete umgegraben und die Obstbäume bereits auf Fruchtholz geschnitten. Die Reiser liegen aufgeschichtet für das erste Frühlingsfeuer bereit. Ein Kinderspielplatz, jetzt alles entblößt, den Blicken preisgegeben. Winterliche Melancholie, die Stunden zwischen den Tageszeiten, anhaltende Dämmerung und dann dieses Zwischenreich zwischen Stadt und Land, zwischen Zivilisation und Natur. Als nächstes der Boxerclub e.V. Kassel. Alles ist hier e.V. eingetragen und gemeinnützig. Ein Clubhaus mit Tribüne, auf dem Rasen halb hohe Hecken und halb hohe Hürden. Wütendes Gebell eines Boxers, der sich im Reiß- und beißfesten Armschutz des Trainers festgebissen hat, was ihm das Lob des Hundehalters einträgt. Weitere Boxer und weitere Boxerherren in Pelzmütze und Lammfellmantel als Zuschauer in der Sonntagsschule der Hunde. An der anderen Seite der Stichstraße auf hohen Zementsockeln die Bootshäuser der Schulen und Rudervereine. Die Türen sind verriegelt, hinter den Glasscheiben aufgedockte Vierer, Achter und Zweier. Die Hecken am Straßenrand sind entlaubt, sie verbergen nichts mehr und haben auch nichts mehr zu verbergen. Der Campingplatz mit Bootsanlegestelle und Rettungsstation ist seit dem 1. Oktober geschlossen. Anzeichen winterlicher Reparaturarbeiten. Und jetzt die peripheren Durchblutungsadern, die außerhalb des Stadtkörpers liegen, Wasser, Erdgas, Elektrizität. Auf dem Stadtplan mit UW, EW, PW gekennzeichnet, Pumpwerke und Umspannstationen. Zunächst ein Flachbau mit dem Schild Explosionsgefahr und dem Hinweis, dass von nun an alles auf eigene Gefahr geschieht. Die Verteilerstelle für Erdgas, die Rohre verschwinden im Erdinnern, sie werden die Fulda unterqueren in Richtung Osten. Auf der anderen Seite des Weges, außer Betrieb und dem Verfall überlassen, eine alte Wasserpumpstation, die ein Waggonwerk versorgte, bis es vor einigen Jahren stillgelegt wurde. An der anderen Seite ein Wassergraben, von dem uns eine verwahrloste Hecke schützt. Mit benutzten Papiertaschentüchern und geleerten Zigarettenschachteln besteckt. Zur Rechten ein Bauernhof mitten im Gemüseland gelegen, faulende Kohlköpfe nicht rechtzeitig vom ersten Frost geerntet. Bald wird auch das letzte Ackerland verkauft und die Gebäude abgerissen werden. Ein Hof, der dem Bauernlegen zum Opfer fallen wird. Vor uns taucht eine Walhalla mit Schloten auf, ein architektonisches Monstrum, das Elektrizitätswerk. Die Generatoren werden schon hörbar und hörbar wird auch das Knistern in den Drähten, die sich von Riesenmast zu Riesenmast schwingen, Richtung Stadt, Richtung Volkswagenwerk Altenbaunah, Richtung Zonenrandgebiet. An der ersten Staustufe des Flusses liegt die neue Mühle. Nicht mehr neu und nicht mehr Mühle, sondern ein Ausflugslokal für Autofahrer, weniger für Fußgänger. In einem Garten weist ein Schild darauf hin, dass man hier frisch geräucherten Aal und frisch geräucherte Forellen kaufen kann. Zwei Familienhäuser für das Personal der Heilanstalt. Wer in Kassel ein wenig mehr Schugge ist, muss in die neue Mühle, das Ludwig-Neu-Krankenhaus, eine psychiatrische Anstalt am Rande der Gesellschaft, wie einst die Siechenhäuser im Sichtschutz eines Parks gelegen, am erhöhten Flussufer, fast schon idyllisch. Es geht jetzt ein Stück über freies Feld. Das Rauschen in der Luft rührt nicht mehr von den Generatoren her, sondern von der nahen Autobahn Kassel-Dortmund. Von der Autobahn und einem ihrer Zubringer tangiert liegt der Friedhof der russischen und englischen Kriegsgefangenen und ihres deutschen Sanitätspersonals, alle im Ersten Weltkrieg einer Seuche zum Opfer gefallen. Schöne Baumkronen über schönen Grabsteinen. Zeichen für Zivilisation und Kultur. Dahinter in Dämmerung und Dunst verschwinden die Silhouette des Habichtswaldes, der Kasseler Hausberge. Für das geübte Auge wird in einem Bergsattel das Monumentaldenkmal des Herkules sichtbar. Unter der Autobahn hindurch und bald darauf über die Fulda hinweg gelangen wir in ein verstädtertes Dorf. In einem Gasthaus trinken wir einen Schnaps zur Belohnung für den geleisteten Weg und einen zweiten zur Ermunterung für den Rückweg. Mitten im Raum wird Poolbillard gespielt. Wir hören hessischen, aber auch anatolischen Dialekt. Für den Rückweg wählen wir die andere Seite der Fulda, zuerst durch ein halbstündiges Waldstück, Buchen mit Unterholz, die Natur sich selbst überlassen. Von Forstwirtschaft keine Spur. Der Wald lichtet sich und gibt den Blick auf die Stadt und ihre Umgebung frei. Im Osten das Industriegebiet mit sonntäglich rauchlosen Schloten, im Westen die Wohnviertel mit neoromantischen, neogotischen, neobarocken Kirchtürmen. Keiner von ihnen ist im letzten Krieg verschont geblieben. Landwirtschaft und Industrie schieben sich ineinander, eine Kleiderfabrik, dann ein Acker mit grüner Wintersaat, eine Großmarkthalle, ein unbestelltes Feld, eine Tankstelle. Wir halten uns am linken Straßenrand immer zum Sprung über den Straßengraben bereit. Auch auf Bundesstraßen mit zweistelligen Zahlen befinden sich Fußgänger im Unrecht. Wir weichen der größeren Kraft und Geschwindigkeit, schlagen einen Wiesenweg ein, der zum Fluss führt. Erlen und Pappeln am Ufer, angeschwemmte Kanister, Teertonnen, Kunststoffbehälter, Zeichen von Zivilisation. An dieser Uferseite nicht einmal ein Treidelpfad. Die Viehweiden reichen bis ans Wasser und mit ihnen ihre Stacheldrahteinzäunung. Wem gehören die Ufer? Alles ist hier privat, betreten verboten. Unbefugt übersteigen wir die Einzäunungen. Der trübe Tag geht in einen trüben Abend über. Krähen zieren schwirrenden Flugs zur Stadt, stellen Luftlinien zwischen Äckern und Parks her. Am gegenüberliegenden Ufer schießen Halbwüchsige mit Pistolen. Unerlaubtes Gelände. Dort, wo einer der namenlosen Bäche mündet, steht noch ein Angler. Wir kommen auf der Höhe der neuen Mühle, dicht an das Wehr heran, über das der braune Fluss weißschäumend hinunterrauscht, gehen über das schmalspurige Gleis, auf dem die Boote über die Staustufe hinweg transportiert werden. Ein Renneiner ist noch unterwegs, hat die volle Flussbreite für sich. Wir hören den schnellen, gleichmäßigen Ruderschlag. Unser Stadtplan ist Jahre alt. Wo wir gehen, ist ein blaues Baggerloch eingezeichnet. Uns schaudert's wie dem Reiter überm Bodensee, ohne zu wissen, dass man in diesem Gelände noch immer Bomben des Zweiten Weltkriegs findet. Wir retten uns auf den Bahndamm, gehen über die Schwellenstadt einwärts. Verspätete Kinder schleppen ihre Fahrräder über den Damm. Wie spät ist es denn? Von den Kirchtürmen läuten die Abendglocken, hinter uns ländlich mit einer einzigen Glocke, vor uns städtisch mit vielen Glocken. Der Himmel über der Stadt färbt sich rot von Millionen Watt. Vom Bahndamm wieder ans Flussufer ein Grasweg, der zum Schotterweg und unversehens zum Kiesweg wird, weiße Bänke. Das Gestrüpp und Gesträuch ordnet sich zu Anpflanzungen. Junge Bäume, schön gruppiert. Ein Freizeitgelände, das auf Benutzung wartet. Das alles war einmal eine Flusslandschaft. Kiesgruben, Baggerlöcher, Schuttplatz, Freizeitgelände. Die Veränderungen vollziehen sich in der immer gleichen Reihenfolge. Von der Natur zurück zur Natur, die zu ihren Veränderungen Jahrmillionen benötigt. Der Mensch braucht nur ein Jahrzehnt. Wir nähern uns wieder der Stadt. Eine Bushaltestelle, an der niemand wartet. Ein Parkplatz ohne Autos. Die Seen und Wiesen durch rasch wachsendes Buschwerk von der Autostraße abgetrennt, auf der man mit Höchstgeschwindigkeit dieses Niemandsland durchfährt. Hinaus aus der Stadt, hinein in die Stadt. Im Sommer filtert das Blattwerk von Pappeln, Weiden und Erlen die Luft und gibt Sichtschutz für Badestellen, Bootsstiege, Liege- und Spielwiesen. Dann werden Luftmatratzen und Schlauchboote aufgeblasen, wird Ball gespielt, werden Würstchen gebraten, wird Freizeit gestaltet. Auf einer der Wiesen zeugt noch eine Säule von verschwundener Pracht. Ihr dorisches Kapitel ist beschädigt, aber der Säulenschaft ist noch unversehrt. Keiner kennt ihre Herkunft. Sie wurde unter den Trümmern gefunden, mit denen man nach Kriegsende die damaligen Baggerlöcher ausgefüllt hat. Keine Mahntafel. Niemand muss sich mehr erinnern, niemand braucht zu wissen, worüber er sein Badetuch ausbreitet. Wir gehen über meine Schule, mein Theater, mein Elternhaus, über Fenstersimse, Suppenschüsseln, Gebein. Alles zertrümmert, zermahlen, mit Erde bedeckt, die nicht bebt, die sich in wenigen Wochen begrünen wird. Schon hängen Weiden und Erlenkätzchen an den Zweigen, aber hier hat es der Frühling schwerer als in der Schonzone des Parks. Er muss nicht nur die Vergänglichkeit der Natur bekämpfen, sondern auch, was unvergänglich ist, überwinden. Die Spraydosen, die Bierflaschen und die Plastiktüten der Vorjahre. Bei niedrigem Wasserstand ragen Betonklötze und verrostetes Gestänge aus den Badeseen heraus, Überreste der gesprengten Luftschutzbunker, die den Schwimmern zum Turnen und Spielen dienen. Unser Park liegt jetzt im Dunkel. Auf den Wassergräben zielen lautlos die weißen Schwäne dahin. Die Pfauen haben ihre Schlafplätze im Wipfel eines alten Weidenbaums aufgesucht. Wildenten steigen auf und ordnen sich vorm Himmel zu unverständlichen Zeichen. Wir kehren in die Kulturzone zurück, empfinden die geordnete Natur als wohltuend. Die Karlsaue, das Freizeitgelände der absolutistischen Landgrafen, die das vormals sumpfige Auengelände in einen Park verwandeln ließen. Wiederholungen, Demokratisierung einer Landschaft.